Okay, Norbert. Es gibt Neuigkeiten in Anführungszeichen. Du hast mir beim Vorgespräch etwas über eine Bergungsaktion erzählt. Und zwar wollte man den Funkraum der Titanic bergen. Wie genau sollte das vor sich gehen?
Ja, das ist schon seit längerer Zeit in Planung gewesen von der Bergungsfirma hier, dieser AMS Titanic Incorporated. Das fing ja schon 2020, glaube ich, wollten die das schon mal machen. Dann ist natürlich wegen Corona das alles eingestampft worden. Die wollten mit Tauchrobotern in den Funkraum, dabei hätten sie dann das Dach, was noch über dem Funkraum vorhanden ist, aufgeschnitten, wären dann mit Tauchrobotern in den Funkraum gegangen und hätten dann die Apparaturen, die da noch vor Ort sind, rausgeholt und dann eben mit nach oben geholt. Dann ist das aber irgendwann, ich glaube 2022 oder 2021, bin mir nicht mehr ganz sicher, haben sie das dann gesagt, das ist uns zu teuer, machen wir dann doch nicht, würde sich wirtschaftlich nicht rechnen und so weiter. Obwohl ich da eher von ausgehe, weil da ein riesen Shitstorm in der Titanic-Community war, dass sie das machen wollten. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, also ich weiß nicht, ich weiß, wie die Apparaturen jetzt da aussehen. Das sieht so total vermodert aus. In den meisten Ausstellungen, die die Bergungsfirma macht, wird der Funkraum 1:1 nachgebaut. Dann kannst du sehen, wie der aussah. Wenn die jetzt, sagen wir mal, den Funkraum jetzt da hochholen, man weiß auch nicht, ob die den überhaupt unbeschadet dann da oben oder rausbekommen. Man kann kaum noch erkennen, was es sein soll. Warum soll man das hochholen und irgendwo ausstellen? Da sehe ich irgendwie auch keinen Sinn, da irgendwas in der Richtung zu machen. Deswegen wurde das erstmal auf Eis gelegt. Jetzt habe ich dann mitbekommen, das war jetzt vor kurzem, sollte dann im nächsten Jahr eine Expedition zum Wrack der Titanic stattfinden von der Bergungsfirma. Die haben sie jetzt abgesagt, offiziell, weil die Gefühle der Angehörigen der Titan-Katastrophe nicht verletzen wollten, weil das ja jetzt zu nahe an der ganzen Katastrophe war. Da wollten sie jetzt angeblich nicht nochmal runtertauchen, zumindest im nächsten Jahr nicht. Ist aber nicht die ganze Wahrheit, weil eigentlich hat die amerikanische Regierung da einen Riegel vorgeschoben, schon vor längerer Zeit. Ich meine, das war das Handelsministerium, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die dann gesagt haben, ihr taucht da nicht runter, weil denen kann man eh nicht trauen. Und es gibt ja auch ein Gesetz und auch ein Gerichtsurteil, dass die da nicht runtertauchen dürfen und, sagen wir mal, irgendwas hochholen dürfen. Das ist ein Gesetz. Nur die Bergungsfirma meinte ja immer, dieses Gesetz gilt für sie nicht, weil sie ist schließlich die Bergungsfirma, sie darf alles. Aber da ist ein Gesetz, dass sie das gar nicht dürfen. Und die haben jetzt schon für längere Zeit schon, liegen die im Streit mit dem US-Handelsministerium, ob die da überhaupt runtertauchen dürfen. Und jetzt denke mal, nachdem da jetzt wieder Palaver war mit dem Handelsministerium, dass die Bergungsfirma gesagt haben, trauen sich jetzt nicht, da jetzt irgendwas zumindest im nächsten Jahr nicht zu machen. Und da wird jetzt die Begründung vorgeschoben mit den Angehörigen der Titan-Katastrophe, dass sie eben jetzt im nächsten Jahr eben nicht runtertauchen wollen, um die Gefühle da nicht zu verletzen. Aber das wird nicht der Hauptgrund sein, sondern eher, dass die da rechtliche Probleme haben, da überhaupt runtertauchen zu dürfen und da was hochzuholen. Weil das Handelsministerium hatte dann auch die Befürchtung, dass die da wirklich dann den Funkraum hochholen und denen dann wieder Teile davon verkaufen, was sie auch nicht dürfen. Oder dann da irgendwas anderes machen. Und dann da wird ein Riegel vorgeschoben, weil die Titanic ist ja auch Weltkulturerbe seit 2012. Da ist es sowieso schwieriger, da jetzt irgendwie noch was rauszuholen aus dem Schiff. Man darf ja immer noch aus dem Trümmerfeld was holen, obwohl es ist ja schon ziemlich abgegrast, jetzt seit 38 Jahren, seitdem die da quasi Bergungen machen. Aber man darf nicht ins Schiff, also mit Robotern schon, aber man darf da jetzt nichts rausholen aus dem Schiff, weil das ist verboten. Deswegen wird das Handelsministerium wirklich gesagt haben, nee, das wollen wir so nicht. Und daher ist das jetzt erstmal gestorben.
Gehört das Wrack irgendjemanden? Besitzt es jemand?
Ja, offiziell der AMS Titanic Incorporated, also hier dieser Bergungsfirma, die ist ja inzwischen schon mehrmals neu gegründet worden. Also diese ursprüngliche AMS Titanic Incorporated, die 1985 gegründet wurde, oder 86 glaube ich, das war der George Tallack, das war ja damals ein Gebrauchtwagenhändler, ziemlich reich auch schon. Er hat dann auch ein ziemlicher Titanic-Enthusiast, wie ich mal nennen, der hat das Schiff wirklich geliebt, heiß und innig. Und der hat dann sich die Bergungsrechte gesichert, was aber damals schon sehr, sehr auf wackeligen Füßen stand, weil die Titanic liegt in internationalen Gewässern, dass dann einfach ein Amerikaner kommt und meint, jetzt ist jetzt alles meins. Das war damals schon ziemlich schwierig rechtlich, aber die haben sich dann wirklich von einem amerikanischen Gericht dann die Bergungsrechte gesichert und dann seitdem gehört das der AMS Titanic Incorporated. Nur er selber wurde dann irgendwann aus seiner eigenen Firma per feindlicher Übernahme rausgekegelt. Und einige andere seiner Mitstreiter auch. Er wollte dann nochmal vor Gericht ziehen und dann groß auspacken. Dann, das ging aber eben nicht mehr, weil er kurz darauf an Krebs gestorben ist. Dann kurz danach sind dann mehrere, ja, immer wieder Führungswechsel in dieser Firma. Dann wurde die aufgekauft oder beziehungsweise umformiert. Dann wurde eine Überfirma gegründet, die dann Premier Exhibition Inc. hieß. Die machen unter anderem auch Körperwelten und sowas alles. Die gingen dann auch pleite und immer wieder die Bergungsfirma haben es immer wieder neu aus der Taufe gehoben und komischerweise immer wieder mit denselben Personen. Das ist immer wieder irgendwie im selben Zirkel. Die haben offiziell die Bergungsrechte. Aber das ist alles immer noch sehr auf wackeligen Füßen eigentlich, immer noch.
Interessant, das Ganze, dass das jemandem gehört, finde ich ganz spannend. Das hatte ich so nicht gewusst. Diese RMS Titanic Incorporated, sagst du, hieß das, glaube ich, die
Ja.
steht in keiner Verbindung mit dieser Bergungsfirma, die eigentlich jetzt diesen Funkraum hochholen wollte, oder?
Doch, die Hauptfirma. Premier Exhibition Inc. war ja die Überfirma. Die AMS Titanic Inc. war eine Tochtergesellschaft der Premier Exhibition Inc., die aber jetzt vor ein paar Jahren Konkurs angemeldet hat. Aber die AMS Titanic Incorporated ist dann wieder zum vierten oder fünften Mal neu gegründet worden. Und die hat dann jetzt die Bergungsrechte, also die auch als Rechtsnachfolger, wenn man das so nennen will. Aber die haben dann auch die Bergungsrechte und die dürfen auch als einzige darunter tauchen.
Du hast mal in einer anderen Folge, das waren schon etliche Folgen jetzt, ne? Du hast in einer anderen Folge mal erwähnt, ich habe dich das mal gefragt, was Experten schätzen, wie lange das Wrack der Titanic ja noch so da liegt, wie es liegt, bevor es ja die Natur, könnte man sagen, sich komplett zurückholt. Da gibt es eine Schätzung, glaube ich, ne?
Ja, das gibt's nur. Das ist teilweise muss man immer da genau schauen, wer diese Schätzung abgibt. Ob die jetzt unabhängige Schätzung ist, also oder einer, der nicht im Dunstkreis der Bergungsfirma irgendwie involviert ist. Wenn du da jemanden fragst, der so im Dunstkreis der Bergungsfirma ist, der wird ja sagen, 10, 15 Jahre vielleicht. Wir müssen schnell noch alles hochholen, bevor alles verloren ist. Andere Wissenschaftler, die das sich ja auch näher mit beschäftigt haben, sagen teilweise, kann auch noch 100 Jahre dauern. Also da musst du immer darauf achten, wen du da gerade fragst, ob der wirklich unabhängig ist oder ob der nicht irgendwie in einer Verbindung zur Bergungsfirma steht. Weil die wollen natürlich so viel Geld machen, so viele Artefakte noch irgendwie wie möglich hochholen, gut in Ausstellung zeigen oder eben auch noch verkaufen. Da muss man wirklich unheimlich aufpassen.
Deswegen habe ich das jetzt gerade erwähnt, weil ich denke, dass man das vielleicht damit auch begründen wollte, dass man sagt, hey, das Wrack wird bald irgendwie komplett zugrunde gehen und dann holen wir noch was hoch und dann haben wir wenigstens noch was, das wir ausstellen können. Ich finde, das ist meine persönliche Meinung, das kann jeder halten, wie er möchte. Ich finde die Geschichte der Titanic wahnsinnig spannend. Ich finde das Ganze absolut interessant. Ich finde aber auch, man sollte und vor allem in Anbetracht des Titanunglücks vor kurzem, dass man das Ding da unten einfach in Ruhe lassen sollte, liegen lassen sollte und die Finger davon lassen sollte. Und ich halte es auch für keine gute Idee und das hat sich auch in den Kommentaren oder E-Mails, die wir bekommen haben zu den Folgen, widergespiegelt. Viele Leute sehen das genauso. Man sollte einfach die Titanic in Ruhe liegen lassen. Das ist, ich empfinde das als so eine Art Grabstätte. Es ist auch eine, wenn man es genau nimmt, es ist natürlich eine. Und jetzt kamen leider noch ein paar Leichen dazu. Da was hochzuholen, finde ich wirklich schon ein bisschen makaber. Das hochzuholen und damit Geld zu verdienen, finde ich schon krass. Ich fand das schon krass, dass Leute runtertauchen. Ich habe den Hype verstanden. Ich verstehe das natürlich. Wenn da jetzt wirklich absoluter Fan ist, dass man das sehen möchte, das kann ich gut verstehen. Aber da wurde ja auch, wir haben es ja gesagt, in einer der letzten Folgen, 250.000 Dollar pro Nase, um da runterzutauchen, ist schon ein starkes Stück. Da geht es wirklich um Geld. Wir haben auch darüber gesprochen, dass ich gar nicht so verstehen kann, wohin die Kohle ging, so wirklich. 250.000 pro Kopf. Und wie viele Leute saßen drin, bis auf den, der es gesteuert hat?
Ja,
Fünf.
insgesamt fünf, also dann eben, na gut, dann noch immer der verstorbene Paul Henri Najoli als Titanic-Experte, der dann von der AMS Titanic Incorporated zu Oceangate ausgeliehen wurde. Da hast du aber immer drin noch, immerhin noch mindestens drei zahlende Gäste. Also dann hast du dann 750.000 US-Dollar, die du pro Tauchfahrt dann eingenommen hast, ne?
Ich habe da ein bisschen recherchiert und habe da versucht, ein bisschen rauszufinden, wohin die Kohle geht. Ich habe da auch mit ein paar Leuten geschrieben, die aus Amerika kommen, die sich damit beschäftigen. Und so ein paar Antworten habe ich bekommen, aber so wirklich eindeutig ist das nicht, wo das Geld hingeht. Ne? Man sagt dann immer auch in Forschung und in Technik, hat man oft gesagt, anscheinend. Aber guck dir die Blechbüchse an, die darunter getaucht ist. Ne? Also das war ja schon fast Comedy-like, wie das Ding ausgestattet war.
Also normalerweise hätte ich ja auch gedacht, dass der Großteil dann, sagen wir mal, in die Wartung der Tauchboote geht oder auch in die Weiterentwicklung oder auch eben die Optimierung. Aber das scheint ja dann wirklich nicht der Fall gewesen zu sein. Und das ist ja eben dann in der Beziehung ja wirklich traurig. Also, und
Ja.
dann fragt man sich ja wirklich, wo ist das Geld dann hingegangen? Wo ist es versumpft? In welche Taschen ist es geflossen? Und das erschließt sich mir immer noch nicht. Nicht so wirklich.
Man könnte jetzt mutmaßen und spekulieren. Natürlich, ich bin ja fast sicher, dass so ein bisschen sich da der ein oder andere ein bisschen was eingesteckt hat und sich da wirklich privat dran bereichert hat. Aber gut, man darf es nicht sagen, wenn man es nicht weiß, ganz einfach. Aber lass uns
Ja.
nochmal zur Titanic selbst kommen, zur Geschichte der Titanic. Beim Vorgespräch hast du ein paar interessante Persönlichkeiten angesprochen. Zum einen Molly Brown. Die Geschichte der Molly Brown ist vielleicht jetzt nicht jedem bekannt, aber es ist, ich glaube, eine der bekanntesten Geschichten, wenn man über die Persönlichkeiten, die auf der Titanic waren, spricht. Oder J.J. Astor. Dann was ganz Spannendes, du hast ein bisschen angeschnitten, ich weiß nicht viel drüber, nur das, was du mir erzählt hast beim letzten Vorgespräch. Die Familie Allison. Vielleicht fangen wir damit an. Was gibt es über die Familie Allison zu berichten?
Oh ja, das ist eine wahnsinnig spannende und auch eine wahnsinnig tragische Geschichte. Und die zieht sich sogar noch bis ins neue Jahrtausend hinein, im Prinzip, weil dann noch einiges hinterher kam. Also die waren sehr reich, die kamen aus Kanada. Der Mann, der hatte dann geschäftlichen Termin in England, hat dann die ganze Familie auch mitgenommen. Die haben dann auf diesen Weg dann auch noch Hausangestellte eingestellt, die sie doch für ihre anderen Wohnsitze in Kanada benötigt haben, und sind dann mit ihren beiden Kindern gereist, die noch sehr klein waren, 2 Jahre und, glaube ich, 1 Jahr alt, Mädchen und Junge. Ganz tragisch ist, weil ein Kind von den beiden ist das einzige Kind aus der ersten Klasse, was den Untergang nicht überlebt hat. Und zwar auf ganz tragische Art und Weise, wenn man das so sehen will. Als die Titanic den Eisberg gerammt hat, brach ja, Chaos in der ersten Klasse noch nicht unbedingt aus, aber die wussten auch gar nicht so, was passiert ist. Das Kindermädchen der Familie Allison, das war die Alice Cleaver, die hat einen ganz interessanten Lebenslauf, was hinterher erst rauskam. Angeblich, das kam, wurde ihr hinterher vorgeworfen, sie wäre eine verurteilte Kindesmörderin. Sie hätte 1911 ihr Kind aus einem fahrenden Zug geworfen und damit umgebracht. Hinterher kam raus, das ist eine Namensverwechslung gewesen. Es gab wirklich eine Alice Cleaver, die eine Kindesmörderin war. Nur die saß zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis, eben wegen des Mordes. Nur das wurde in den Medien dann plattgetreten. Ja, die ist sogar eine Kindesmörderin an Bord der Titanic gewesen und so weiter. War sie gar nicht. Das ist wirklich eine Namensverwechslung, weil die andere hieß auch Alice Cleaver. Ich glaube, die hatte noch ein zusätzliches C im Namen, also Alice C. Cleaver, die andere. Und nur das ist dann nicht so bekannt gewesen. Oh, das war die Alice Cleaver, oh, das war die Mörderin. War sie aber nicht, die an Bord der Titanic war. Und als dann die Titanic den Eisberg gerammt hat, kamen noch die Stewards, haben überall angeklopft und gesagt, so, die sollten sich jetzt anziehen und Rettungsweste und dann Bootsdeck kommen, hat die Alice Cleaver den kleinen Sohn, der hieß Trevor, fertig gemacht und ist dann mit ihm nach oben, hat aber ihren Dienstherrn nichts davon gesagt. Vater, Mutter, Allison und die kleine Tochter wussten nicht, dass die Alice Cleaver schon mit dem anderen Kind ans Bootsdeck gegangen ist und dann auch in ein Rettungsboot gekommen ist. Das wussten die nicht. Und dann haben dann eben die Eltern verzweifelt den kleinen Jungen gesucht, noch an Bord der Titanic, sind dann auch nicht mehr in ein Rettungsboot gekommen, weil die ganze Zeit versucht haben, ihren Sohn zu finden. Es gibt dann auch Zeugenaussagen, das ist immer ein bisschen schwierig. Einige sagen, dass die Mutter und ihre Tochter schon in einem Rettungsboot gesessen haben sollen, aber wieder rausgegangen sind, weil sie ihren Sohn und das Kindermädchen nicht im Rettungsboot gesehen haben und dann sind dann wieder rausgegangen sind. Da gibt es mehrere Versionen, wie die jetzt eben nicht in ein Boot gekommen sind. Aber Fakt ist, die sind an Bord geblieben und umgekommen. Den Vater haben sie irgendwann die Leiche geborgen, die haben sie dann auch in Kanada beigesetzt. Nur Mutter und Tochter, die haben sie nicht gefunden, die sind dann eben auf See geblieben. Und eben die Lorraine Allison, das war die kleine Tochter, die ist eben das einzige Kind aus der ersten Klasse, was den Untergang nicht überlebt hat. Ja, und dann, jetzt geht es dann so richtig weiter, weil Trevor, der war ja ein Jahr, als er an Bord der Titanic war, der ist 17 Jahre später, da war er dann 18, unter ganz mysteriösen Umständen an einer Fleischvergiftung gestorben. Es gab dann auch Gerüchte, dass der vergiftet worden wäre, haben sich aber wohl nicht so erhärtet, aber die Gerüchte halten sich bis heute. Das ist sehr, sehr merkwürdig, die ganzen Umstände gewesen. Die Polizei war sich auch nicht hundertprozentig sicher, ob der nicht wirklich um die Ecke gebracht wurde. Eben aufgrund, weil die Familie wirklich sehr reich war, dass die eben an das Erbe wollten, weil die Eltern waren ja schon weg. Die kleine Lorraine Allison war dann auch schon tot, dann blieb ja nur noch Trevor übrig, der dann jetzt volljährig gewesen wäre. Der hätte dann ja alles alleine geerbt, dann war der dann natürlich dann auch weg. Kann natürlich sein, dass da irgendwas gewesen ist, ist alles Spekulation, also das ist aber eine Sache, die sich hartnäckig hält, dass der wirklich, ja, vielleicht haben sie ihn umgebracht, man weiß es nicht. Okay, dann geht's weiter. In den 40er Jahren tauchte plötzlich eine Lorraine Kramer bei der Familie auf, bei der Familie Allison, und hat dann gesagt: Ha, ich bin die verschollene Lorraine Allison. Und wollte dann quasi das Erbe, also Geld von der Familie haben. Und die hat dann bis zu ihr, die Familie hat natürlich gesagt, Lorraine Allison ist tot. Wer sind sie überhaupt? Ja, und die hat dann irgendwie eine Geschichte erzählt, sie wäre von ihrem Vater, der ja auch umgekommen ist, in ein Rettungsboot gesetzt worden. Dann bei der Ankunft in New York, auch bei ihrem, gut, hätte ein Mann, von dem sie gedacht hätte, es wäre ihr Vater, gut, mit einem Jahr kann man sich ja auch kaum so richtig erinnern, also wie dann dein Vater aussieht, muss man ja dazu sagen. Da war da ein Mann, der sich um sie gekümmert hat, wo sie immer gedacht hat, das wäre ihr Vater. Dieser Mann hieß Mr. Hyde. Und dieser Mr. Hyde soll angeblich Thomas Andrews gewesen sein, der Erbauer der Titanic. Ist natürlich eine sehr ziemlich wirre Geschichte, aber okay. Und sie hat bis 1992, bis sie verstorben ist, immer wieder behauptet, dass sie die verschollene Lorraine Allison ist. Konnte es natürlich irgendwie nicht beweisen. Danach kam dann ihre Enkelin, das ist die Debrina Woods. Die hat dann diese Geschichte weiter aufgenommen und hat gesagt, sie hätte Dokumente in einem Koffer gefunden und so weiter, wo die beweisen würden, dass ihre Oma Lorraine Allison wäre. Die hat dann auch ein Buch geschrieben darüber und das erschien auch in den 2000ern irgendwann. Die Familie hat auch gesagt, so machen wir doch mal einen DNA-Test. Die hat die Familie auch gemacht. Und irgendwann, erst hatte sie sich dann die Debrina Woods geweigert. Man hatte jetzt nur die DNA von der Lisa Lorraine Kramer, die ja behauptet hatte, sie wäre Lorraine Allison. Und hat die dann verglichen mit der abgegebenen DNA der Familie. Da kam raus, die sind nicht miteinander verwandt, also da besteht keinerlei Verbindung. Aber diese Debrina Woods hat behauptet bis vor ein paar Jahren immer noch, dass sie die Enkelin von Lorraine Allison wäre.
Das ist echt verrückt. Wir haben also das Kindermädchen, das mit dem Sohn vom Schiff kommt. Der Rest der Familie stirbt, kommt leider ums Leben. So, dieser Sohn stirbt ein Jahr, bevor er 18 wird. Wer hat denn
Nee,
das?
der ist gestorben, als er 18 war.
Also 18 war.
Ja, als er 18 war.
Also hat er das Erbe schon angetreten gehabt,
Oder
oder?
sollte gerade antreten.
Ah ja, okay. Also das. Ist ja dann vielleicht auch ein bürokratischer Weg, so ein paar Monate, ein paar Wochen, ich weiß es nicht. Also deswegen meine Frage jetzt, wer hat denn das Erbe bis dahin verwaltet? Also wer hat denn, ich meine, das hat ja jemand irgendwie, hat ja ein Auge drauf gehabt auf die Kohle.
Ja, Onkel und Tanten, also dass die haben dann quasi das Vermögen verwaltet. Und die Gute ist, also nach seinem Tod sowieso, ist dann in den Besitz der Onkel und Tanten übergegangen. Ne?
Mit seiner Volljährigkeit haben dann Onkel und Tanten den Anspruch auf diese Dinge verloren oder wie läuft das dann?
Nee, weil dadurch, gut, es gibt natürlich Pflichtanteil. Aber die hätten natürlich nicht so viel bekommen, wenn Trevor Allison nicht gestorben wäre, dann als Alleinerbe und die anderen da eben nur die Pflichtanteil gekriegt hätten, dann war es natürlich, wäre es natürlich, ist natürlich wirklich sehr spekulativ, natürlich sehr toll gewesen für die Rest der Familie, wenn er dann eben nicht mehr da wäre.
Das ist sehr skurril, ein bisschen makaber. Man
Ja.
könnte jetzt natürlich Onkel und Tanten ins Spiel bringen und natürlich auch die Dame, die dann aufgetaucht ist und gesagt hat, hey, ich möchte auch ein Stück vom Kuchen haben. Ich bin die Schwester. Onkel und Tanten, waren es jetzt ein Onkel und eine Tante oder
Es waren mehrere.
mehrere?
Es waren mehrere. War eine relativ große Familie. Und eben auch sehr angesehen und auch sehr wohlhabend. Da ist ordentlich Geld dahinter.
Wahnsinn, ja, da könnte natürlich, das ist sehr spannend, könnte natürlich Komplott dahinter stecken, wer weiß. Und du sagst, die Umstände waren ein bisschen mysteriös. Das heißt, er ist vermutlich, hat was gegessen und ist gestorben. Ist das so gewesen? Ja, hast du gesagt. Und weil du sagst, selbst die Polizei war sich da nicht sicher, ob da vielleicht nicht was dahinter steckt oder nicht, aber man konnte es dann vermutlich, wie du sagst, nicht endgültig auflösen. Weißt du denn mehr darüber? Also an was genau? Also ich meine, wie die Umstände waren, dass er gestorben ist? Wo war er da? War er essen oder hat er zu Hause gegessen oder?
Ja, er hat wohl zu Hause gegessen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also die genauen Umstände weiß ich jetzt nicht eben. Das ist eben, liegt noch ein bisschen dunkel, aber ich meine, er wäre zu Hause gewesen und hätte dann eben wie, ja, das Fleischvergiftung, da kann ja alles Mögliche sein. Ne? Das ist, kann auch verdorbenes Fleisch gegessen haben, ob da irgendwelche vergiftete Substanz drin war oder er hat auf irgendwas allergisch reagiert. Das war 1929 immer so eine Sache. Die Medizin war ja auch noch nicht so weit, einige Sachen, sagen wir mal, zu klären. Ne? Das kam ja auch alles mehr später.
Ja, absolut spannend, das Ganze.
Heute könnte man es, glaube ich, eher aufklären, denke ich mal.
Ich denke auch, natürlich, da würden ganz andere Dinge in Bewegung geraten, um das aufzuklären. Absolut. Also du weißt jetzt nicht, ob er jetzt irgendwo reingebissen hat und dann irgendwie 2 Minuten später irgendwie
Nee.
aufgeschrien hat und dann mit dem Kopf auf den Tisch geknallt ist, das weißt du nicht. Oder
Das
ob man
weiß ich
noch,
jetzt nicht,
man
nein.
weiß auch nicht, ob er irgendwie noch 14 Tage im Krankenhaus lag, das weiß man nicht. Das wäre jetzt noch interessant gewesen, das zu wissen. Ich muss mich an die Geschichte erinnern, immer, das passt jetzt überhaupt nicht hier dazu, aber kann es kurz erwähnen. Da gab es ja diesen Typen vor vielen Jahren, der so ein Wasserstoffauto erfunden hat. Über ihn sagt man ja auch, er wurde vergiftet. Ich weiß nicht, wie gesichert das ist, aber ich denke, es ist gesichert. Der saß dann irgendwie beim Essen mit seiner Familie. Die sind, glaube ich, essen gegangen. Und dann hat er irgendwie noch aufgeschrien. Ich bin vergiftet oder irgendwie Gift oder irgendwas geschrieben, ist dann irgendwie mit dem Kopf auf den Tisch geknallt und war dann tot. Und dann soll noch sein, ganz zufällig noch seine Werkstatt oder sein Büro oder was auch immer irgendwie abgebrannt sein. Also war eine ganz skurrile Geschichte damals mit dem Typen. Ja, egal, passt jetzt gar nicht hier rein. Ich habe es nur mal kurz erwähnt, weil er da irgendwie, der hat auch am Tisch gesessen hat und noch geschrien, Gift oder irgendwas und dann war er gleich tot. Deswegen,
Ja.
wenn mich das jetzt interessiert, könnte man ja auch da vielleicht ein bisschen vielleicht tiefer reinblicken, ob es jetzt ob er vergiftet worden war oder an der Lebensmittelvergiftung starb. Ja, bei Fisch ist es ja auch so eine Sache, wenn du jetzt verdorbenen Fisch isst, dann ist ja auch die Chance recht gering, glaube ich,
Ja,
dass das
richtig.
überlebt.
Oder wenn irgendwas mit Champignons oder sowas ist, kann ja auch irgendwas, das ist ja hier nicht nur ein Blätterpilz, aber es gibt ja viele giftige Pilze zum Beispiel. Das kann man ja auch so, war ja auch sehr beliebt eine Zeit lang, da die Leute um die Ecke zu bringen. Ob das jetzt wirklich so war, aber die ganzen Umstände eben auch, wenn man dann weiß, wie reich diese Familie war. Um wie viel Geld, das musste wirklich um sehr, sehr viel Geld gegangen sein. Man traut da den Leuten ja so ziemlich alles zu, wenn es um Geld geht, ne?
Das ist absolut schade, aber du
Ja.
hast absolut recht. Also, wenn es um Geld geht, gibt es weder Freund noch Feind. Das ist richtig. Ja, hört man immer wieder. Naja, gut. Interessante Geschichte auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Du
Ja,
sagst, die Enkelin von, wie hieß die Dame noch?
die Enkelin oder die,
Die Enkelin. Du sagst,
Die
es gab
Enkelin heißt Debrina Woods.
Debrina Woods und es gab ein Buch, sagst du, das hat sie geschrieben?
Ja, eben auch ihre Geschichte dann aufgeschrieben. Oder beziehungsweise die Geschichte ihrer Oma. Dass sie ja dann Lorraine Allison wäre und eben, dass sie das ja anhand dieser Dokumente beweisen könnte. Ich habe die auch irgendwie auch noch nie so wirklich gesehen, diese Dokumente. Also, was da jetzt diese evidenten Beweise sein sollen, dass da ihre Oma dann Lorraine Allison gewesen sein soll. Und dann eben, dass sie dann auch noch eine DNA-Untersuchung verweigert hat, weil da hätte man halt auch feststellen können, dass sie eben nicht verwandt ist mit den Allisons. Aber na gut, die wollten dann da auch an das Geld anscheinend, ne?
Ja.
Und eben da noch den Thomas Andrews mit reinzuziehen, als das hatte ich, glaube ich, im letzten Podcast auch hier, von wem mit Captain Smith hätte ja überlebt. Ich kenne ja eben die Geschichte eher, dass Thomas Andrews überlebt haben soll. Das war jetzt eben auch hier im Rahmen dieser Geschichte mit den Allisons.
Verrückte Geschichte. Wirklich verrückte Geschichte.
Ja, ich fand das auch sehr interessant hier mit dem Kindermädchen. Also, dass dann in diese Namensverwechslung war, das hat sich erst relativ spät aufgeklärt, diese Geschichte dieser beiden Alice Cleavers. Also, dass sie wirklich beide gleich hießen, die eine wirklich diese Kindermörderin war und die andere eben an Bord der Titanic war. Und dann hat man eben der anderen vorgeworfen, sie wäre diese Kindesmörderin. Wie kann die dann Kindermädchen werden? Und das geht ja gar nicht. Und dann, bis die dann mal drauf kam, Moment mal eben, das ist eine ganz andere Alice Cleaver. Und die sitzt schon im Gefängnis. Also, aber so war die Presse damals, ne?
Wie ging die Geschichte von Alice Cleaver weiter?
Da bin ich nicht so ganz im Thema. Ich glaube, die ist dann irgendwann nochmal erst gefeiert worden, dass sie den Trevor gerettet hat. Nur hinterher, als dann rauskam, dass sie ihren Dienstherrn nicht Bescheid gesagt hat, dass sie den Trevor jetzt nimmt und mit ihm an Bord, dann wurde sie dann ja so ziemlich dafür gescholten und ja fertig gemacht eigentlich, weil er hätte doch auch dann alle retten können oder beziehungsweise zumindest auch die kleine Lorraine vielleicht noch und dann eben die Mutter, weil der Vater, gut, als Mann hat man in der ersten Klasse ja eh kaum Chancen gehabt. Aber dann wurde sie eben dafür ziemlich gescholten, dass sie ihren Dienstherrn nicht Bescheid gesagt hat, dass sie den kleinen Trevor genommen hat und schon mal mit ihm nach oben geht. Also irgendwann hat sich das dann auch verflüchtigt. Also die hat noch ganz normal weitergelebt eigentlich.
Okay. Ja, deswegen habe ich das gefragt, denn ich kann mir vorstellen, dass wenn die Leute dann mitbekommen haben, dass sie da in bester Absicht, dass sich das Kind geschnappt hat und sich gerettet hat und das Kind, dass sie da nicht Bescheid gesagt hat, das habe ich mir schon gedacht, dass die Leute dann sie dafür danach gebasht haben, so ein bisschen und gesagt haben, hey, du bist schuld, dass die Familie vielleicht nicht überlebt hat oder so. Deswegen, ja, habe ich das gefragt. Interessant. Sehr interessant, das Ganze. Du hast mir auch noch eine weitere Geschichte angedeutet. Da geht es um zwei Tennisspieler, Carl Bär und Richard Norris Williams, habe ich mir hier aufgeschrieben. Was ist deren Geschichte?
Das ist ganz, ganz interessant, auch schon fast skurril eigentlich. Aber die beiden, die kannten sich, ja gut, die wussten halt voneinander, wer der andere ist, weil der Richard Norris Williams war noch, glaube ich, 20 und der Carl Bär war 26. Die spielten ja beide auf der Tennistour. Und Richard Norris Williams, der war in der Schweiz geboren und hat auch in Harvard studiert, wollte jetzt in Harvard studieren, ist mit seinem Vater dann an Bord der Titanic gegangen. Der ganz normale Ablauf an Bord des Schiffes, was da so passiert ist, vorher weiß man nicht so wirklich genau, aber erst als dann das Schiff sank, ist er mit seinem Vater auf das Bootsdeck, sind dann beide von Bord, sie kamen nicht in ein Rettungsboot, sind beide von Bord gespült worden. Der Vater, der schwamm direkt neben Richard Norris Williams, der ist vom Schornstein erschlagen worden. Direkt neben Richard Norris Williams. Er hat noch den wohl noch kommen sehen, den Schornstein ist noch re irgendwie rechtzeitig noch zur Seite, aber sein Vater hatte der Schornstein dann voll erwischt und ist dann auch umgekommen. Und der war dann an Bord der Carpathia, weil er auch stundenlang im Wasser war, bis sie ihn dann endlich in ein Boot gezogen haben. Und der Schiffsarzt der Carpathia wollte ihm die Beine amputieren, weil die so gefroren und taub waren, dass er dann gesagt hat, die müssen amputiert werden. Nur der Richard Norris Williams, wie gesagt, war 20 Jahre alt, ein aufstrebender Tennisprofi, der hat gesagt, nee, auf keinen Fall. Also ich lasse mir nicht die Beine amputieren. Und der ist dann die ganzen Tage an Bord der Carpathia auf dem Deck hin und her gewandelt, um die Durchblutung wieder anzuregen und damit sie ihm nicht die Beine amputieren. Und der hat es dann auch geschafft. Also der ist dann eben, hat dann auch seine Tenniskarriere fortgesetzt. Ja, und der Carl Bär, der ist eigentlich an Bord der Titanic, ist an Bord der Titanic gegangen, weil er erfahren hat, dass seine Angebetete an Bord der Titanic war und er wollte ihr quasi auch an Bord der Titanic einen Antrag machen. Ist dann auch an Bord gegangen. Sie wusste das nicht, dass er dann jetzt an Bord ist. Dann plötzlich steht er da vor ihr. Dann nahm die Geschichte eben mit dem Untergang so seinen Lauf. Die beiden haben übrigens auch 1913 geheiratet, also haben hinterher noch 4 Kinder gehabt. Also das war wirklich seine große Liebe. Aber der ist wirklich nur an Bord gegangen, weil er dann so mitbekommen hat, dass sie an Bord ist. Als dann die beiden dann gerettet waren, so der Bear und Williams, haben sich dann an Bord der Carpathia dann das erste Mal getroffen. Die wussten vorher voneinander gar nicht, dass sie beide an Bord der Titanic waren. Die waren beide natürlich völlig baff, als sie sich da gesehen haben. Und das war im Juli dann noch, also 3 Monate nach dem Untergang, sind die sogar noch in Boston bei einem Tennismatch aufeinander getroffen. Das wurde dann noch vorher in den Zeitungen groß angekündigt. Hier treffen zwei Titanic-Überlebende aufeinander. Und dann haben die dann ein 5-Satz-Match gespielt und dann hat Karl Bär auch gewonnen damals noch. Das ging noch tagelang durch die Zeitung, die Geschichte von den beiden. Die ging ja dann danach ja auch noch weiter. Die haben ja dann auch sportlich noch viel miteinander erlebt, weil ich glaube 1914 war das, haben die gemeinsam den Davis Cup gewonnen. Also Bear und Williams. Richard Norris Williams hat zweimal die US Open Einzel gewonnen, hat auch mal Wimbledon im Doppel und Mixed gewonnen. Also die haben beide sehr erfolgreiche Tenniskarrieren hingelegt und sind hinterher beide in die Tennis Hall of Fame aufgenommen worden.
Verrückte Geschichte. Weil du vorhin erwähnt hast mit diesem Schornstein, der dann runterkam und den Vater erschlagen hat. Stell mir furchtbar vor, wenn du. Ich habe die Szenen aus dem Titanic-Film, den wir alle kennen, im Kopf, als der Schornstein dann umkippt und ein paar Leute erschlägt. Das war ja ein riesengroßer Schornstein. Weißt du, wie? Du weißt sicher, natürlich weißt du, wie groß der war. Was hat er für Maße?
Das heißt immer, da hätten zwei Züge nebeneinander durchfahren können. So
Überleg mal.
groß war der.
Ja.
Ja, und dann eben, ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen der gewogen hat. Wenn der natürlich dann aus seinen Verankerungen gerissen wird und der dann auf die Leute knallt, hast du natürlich keine Chance. Und übrigens, Cameron hat übrigens rausgefunden, warum der umgekippt ist. Weil eigentlich hätte der gar nicht umkippen dürfen, aufgrund seiner Neigung, also wie die auch an Bord vertäut waren.
Ah,
Das hat er dann.
warte kurz. Erklär mir das mal ein bisschen genau, das verstehe ich jetzt gerade nicht.
Die haben hier diesen Kippwinkel.
Ja.
Und aufgrund des Sinkvorgangs und dieses Kippwinkels hätte der gar nicht umfallen dürfen,
Okay.
eigentlich.
War
Und
dieser Schornstein mit Seilen noch gesichert?
ja,
Hast du gesprochen, ja?
hier mit so Stahltrossen.
Ah, okay, jetzt verstehe ich.
Und
Ja.
der Cameron hat dann bei den Dreharbeiten zu dem Film festgestellt, dass gerade dieser Schornstein, das war der erste Schornstein, der da gefallen ist, dass genau da die Rettungsboote, diese Faltboote ge gewesen sind. Auf den Decks der Offizierskabinen. Und die mussten ja irgendwie an diese Faltboote ran, um die runterzubekommen und die zu vieren. Und dabei ist eigentlich die einzige Möglichkeit, da ranzukommen und das vernünftig zu machen, sind die Seile durchzuschneiden.
Ah.
Und das wird dann der Grund gewesen sein, warum die dann gekippt sind. Weil dass der da zumindest gut nicht alle Seile durchgeschnitten haben, sondern zumindest die Seile, die dann da im Weg waren. Und dann aufgrund der Überflutung ist er dann komplett gekippt. Und das hat Cameron bei den Dreharbeiten zu Titanic rausgefunden.
Okay, das ist ein absolut spannendes Detail. Das habe ich noch nie gehört. Die mussten also diese Seile kappen, diese Stahlseile irgendwie lösen. Und dadurch ist das Schornstein, das wäre nicht passiert. Ich frage mich, was
Das
vielleicht
hat.
noch nicht passiert wäre, wenn der Schornstein geblieben wäre. Vielleicht wäre trotzdem alles so gekommen, wie es gekommen ist.
Ja, das schon. Also gesunken wäre es auf jeden
Ja,
Fall. Nur eben,
das.
die Leute wären jetzt nicht unbedingt von dem Schornstein erschlagen worden. Also gut, das ist ja auch im Cameron-Film auch ganz gut dargestellt, dass der hinteren ja auch umgekippt ist, aber es war ja hauptsächlich aufgrund des Durchbrechens. Aber da war das Schiff ja noch nicht durchgebrochen, als dieser Schornstein gekippt ist. Und das hat er dann eben, das Buch heißt Mission Titanic. Das ist ein richtig schönes, dickes Buch vom Cameron. Auch schweineteuer. aber mit tollen Aufnahmen vom Wrack oder auch so sehr, sehr schöne Aufnahmen. Da hat er das eben genau beschrieben, wie er das eben bei den Dreharbeiten festgestellt hat, dass das die einzige Möglichkeit wäre, warum dieser Schornstein gekippt ist.
Natürlich wäre sie gesunken, das habe ich jetzt nicht gemeint. Ich meine nur, ob vielleicht der Sinkvorgang anders irgendwie, keine Ahnung,
Vielleicht,
gegangen,
etwas
wer weiß.
vielleicht,
Ja, aber
ja.
gut, das ist alles Blödsinn, darüber sich den Kopf zu zerbrechen. Weißt du, was ich mir manchmal überlege? Ich denke darüber nach, ob die Titanic, ich meine, die Titanic war ja sowieso eine Attraktion. Es war ein Wahnsinns, riesen, luxuriöses Schiff, also wirklich Luxus sondergleichen. Ob die Titanic, auch wenn sie nicht gesunken wäre, heute immer noch so im Gespräch wäre. Vielleicht in der gleichen Art. Ja gut, in der gleichen Art geht nicht. Ich meine, das Ding ist gesunken, spektakulärer geht es kaum, ne? Wie die gesunken ist. Aber ich meine, vielleicht hätten wir wahnsinnig viele absolut spannende Geschichten mittlerweile zum Thema Titanic und vielleicht auch ein bisschen verschwörerische Geschichten. Die haben wir ja sowieso. Wir kennen es ja. Wir haben letztens drüber gesprochen. Und ich meine, wäre die Titanic vielleicht irgendwie 50, 60, 70, 80 Mal gefahren von nach, was weiß ich, die Crème de la Crème ist auf diesem Ding gefahren, ne? Und die wäre dann vielleicht auch noch die nächsten 20, 30 Jahre damit gefahren. Was für wahnsinnige Geschichten wir vielleicht jetzt hätten von der Titanic, wenn die nicht gesunken wäre, ne? Vielleicht noch viel, viel extremere, krassere Geschichten oder Verschwörungstheorien oder was auch immer, wenn die nicht gesunken wäre, denke ich oft drüber nach, ob die vielleicht das trotzdem so bekannt und so berühmt wäre, das Schiff.
Ich glaube eher nicht. Also ich sag mal, gut, die Olympic zum Beispiel ist das Schwesterschiff, da ist ja noch bis 1935 gefahren. Die ist ja eigentlich auch nur verschrottet worden, um für die Queen Mary I Platz zu machen. Weil die ja dann die White Star Line ja aufgekauft wurde von der Cunard Line, ihren großen Konkurrenten. Gut, man würde vielleicht noch von ihr reden, weil es ein sehr, sehr schönes Schiff war. Und auch eben in diese goldene Ära passte. Gut, aber es hätte auch sein können, das war ja 2 Jahre vor Beginn des Ersten Weltkrieges, dass die auch im Ersten Weltkrieg, genau wie die Britannic, ja, eingezogen worden wäre, als ja, die Britannic war ja ein Lazarettschiff, ist dann auf der deutschen Mine gelaufen und gesunken. Die Olympic ist ja auch eingesetzt worden im Ersten Weltkrieg, die hat aber mehrere Schlachten sogar überlebt. Aber diese Berühmtheit ist eigentlich wirklich nur durch den Untergang. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt heute noch so berühmt wäre, wage ich zu bezweifeln. Man würde sich vielleicht wirklich dann sogar eben als wunderschönes Schiff an sie erinnern. Das vielleicht schon. Und dann, gut, natürlich, ohne den Untergang wäre vielleicht die White Star Line nicht in solche Schieflage geraten. Das Problem war ja wirklich, dass sich die White Star Line von diesem Untergang der Titanic nie so wirklich erholt hat. Weil so ein fürchterlicher Untergang, das bleibt ja in den Köpfen der Leute hängen. Und das war für die White Star Line so ziemlich der Todesstoß eigentlich.
Dasselbe haben wir jetzt mit Ocean Gate.
Ja.
Die werden sich auch nicht mehr erholen von dieser Tragödie. Das stelle ich mir sehr schwierig vor.
Ja, wo sie jetzt in den Weltraum wollen, angeblich.
Jetzt wollen sie in den Weltraum.
Ja,
Ich
ja.
das ist nicht die beste Idee, glaube ich. Mal gucken.
Nein.
Wir gucken mal, wie es weitergeht. Du hast James Cameron angesprochen. Ich finde den Mann cool. Ich gucke mir viel an von ihm und wie oft war der unten beim Wrack?
Ich glaube, insgesamt jetzt schon, habe ich mal gelesen, glaube ich, über 20 Mal, dass der runtergetaucht ist.
Ist ja.
Teilweise auch mit selbst konzipierten U-Booten oder auch dann jetzt auch die meiste Zeit eben noch, als die das noch gemacht haben mit den Russen, eben diese Mias,
Ja.
die man ja auch in den Titanic-Filmen gesehen hat oder auch hier in der hier diesen interessanten Doku-Film Die Geister der Titanic, die in Original heißt ja The Ghost of the Abyss. Da ist er ja auch noch mit den Russen runtergetaucht, nur die machen das ja nicht mehr. Irgendwann ist der russische Staat hat gesagt, machen wir nicht mehr und hat die dann ja abgezogen. Deswegen gab es ja lange Zeit auch keine Tauchfahrten zur Titanic mehr, bis die ja eben anderweitig sich umgeguckt haben und anderweitig U-Boote gefunden haben, die da runtertauchen. Oder jetzt wie Ocean Gate sich da irgendwie selbst was zusammen konzipiert haben, zusammen gedrechselt haben und dann da runtergetaucht sind.
Du.
Aber der Cameron, der ist schon, der ist auch sehr hoch angesehen in der Community, weil der hat unheimliches Fachwissen, auch jetzt auch mit den Tauchen, mit den Tauchbooten. Deswegen, er war ja auch derjenige, er hat sich am Anfang ja nicht zu Wort gemeldet, bis dann klar war, dass die Insassen der Titan umgekommen sind, weil er aber schon irgendwie selbst sich das eins zu eins zusammengezählt hat und er auch aus der Tauchcommunity ja, Informationen bekommen hat, die dann das nahegelegt haben, dass das Tauchboot implodiert ist. Und das kam ja erst hinterher, also alles raus. Also als das publik wurde, hat er dann auch gesagt, ja, okay, ich habe mir da schon so zusammengereimt, was da passiert sein muss. Aber der macht ja viel, der hat ja auch mehrere Dokumentationen über die Titanic gedreht, der
Ja,
Cameron. Also,
er ist ja regelrecht besessen von der Titanic irgendwie. Ich finde das echt.
ja, ich kann es verstehen, weil wenn man da einmal, ich sage immer, die lässt einen nicht mehr los. Das ist so, das kenne ich von mir oder auch diejenigen, die auch schon so lange dabei sind wie ich oder vielleicht ein bisschen kürzer vielleicht noch, aber die sich da einmal so mit beschäftigen, die da so tief in die Materie eintauchen, das lässt einen nicht mehr los. Kann ich voll und ganz nachvollziehen.
Ja. Ich kann das auch gut verstehen. Ich bin nicht so tief drin wie du, bei weitem nicht. Also die meisten Informationen habe ich von dir oder ein bisschen von der Recherche, die ich betreibe, bevor wir Folgen aufnehmen. Was mich jetzt noch interessieren würde, da wir über James Cameron sprechen und du hast jetzt diese russische Firma, Organisation, keine Ahnung, was auch immer es war, erwähnt. Wie kam diese Zusammenarbeit zustande und was genau haben die eigentlich gemacht? Haben die damit Geld verdient oder um was ging es da?
Hauptsächlich um Forschung. Das war ja diese Academic Keldysh, das war ja vom russischen Staat, waren die ja. Und die haben ja irgendwann in den 80ern ja schon angefangen damit, oder Anfang der 90er sind die dann ja mit ins Boot geholt worden, als dann eben die UdSSR damals ja zerfallen ist. Das war eine gute Einnahmequelle für den Staat. Und die haben dann eben, sind die dann verpflichtet worden, also mit Geld natürlich, logischerweise, eingekauft worden von den Amerikanern, weil sie wussten, dass sie sind fantastische U-Boote und auch diese die Leute, die U-Boote fahren. Ja, das war ja der Dr. Anatoli Sagalewitsch, der ist ja inzwischen auch schon über 80, der ja eine Koryphäe auf seinem Gebiet war. Der ist ja auch in Cameron-Filmen ja auch mit dabei, in der Nebenrolle. Und die haben dann eben die Russen eingekauft und sind damit mit denen runtergetaucht. Und die haben dann ja, ich glaube, 91 war schon ein sehr guter IMAX-Film, Titanica heißt der. Da waren die schon mit den Russen unten. Also wirklich, die wussten wirklich, was sie da tun. Absolut. Und nur irgendwann, als dann es in Richtung Putin ging und dann so langsam das Verhältnis zu den Amerikanern abkühlte, hat er dann die Tauchboote da abgezogen. Gut, die waren jetzt auch schon in die Jahre gekommen, die Besatzung auch. Okay, aber ich glaube, die stehen jetzt, glaube ich, irgendwo in irgendwelchen Museen, glaube ich, diese Tauchboote, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die sind jetzt also auch außer Dienst.
Sehr spannend. Ging es den Russen bei diesen Tauchgängen mehr um die Erforschung der Boote oder der Tiefe jetzt oder ging es wirklich direkt um die Titanic?
Alles eigentlich. Also das war so eine, weil es richtig Forschungsschiffe ja auch waren. Die Keldysh war ein richtig gutes Forschungsschiff. Die haben die Tiefe erforscht. Und die Titanic logischerweise auch. Das war dann eben ja, der positive Nebeneffekt. Aber die haben auch hauptsächlich eben ja wissenschaftlich geforscht. Das Geld, was sie dafür bekommen haben, ging hauptsächlich auch wieder in die Forschung und auch in die Instandhaltung der U-Boote. Da weiß man ungefähr, gut, ein bisschen natürlich auch an den Staat, okay, aber nicht hauptsächlich. Das meiste ging dann eben in die Forschung. Da weiß man ungefähr auch, wo das Geld hingegangen ist, wo es jetzt bei Ocean Gate nicht unbedingt weiß. Ne?
Lass uns mal weitermachen. Wir haben noch eine interessante Persönlichkeit, über die man eigentlich sehr viel weiß. Und ich habe mir, du hast mir ein paar Sachen empfohlen, die ich mir angucken kann über die Molly Brown.
Mhm.
Und das war ja eine Wahnsinnsdame. Sie war sehr beliebt. Sie war, obwohl sie irgendwann zu sehr viel Geld gekommen ist, zusammen mit ihrem Mann, sie ist absolut auf dem Teppich geblieben. Ich hatte wirklich eine Wahnsinnspersönlichkeit, ne? Also es ist wirklich, ich habe mir die Geschichte so angehört, mir ein paar Podcasts angehört und ein paar YouTube-Videos angeguckt, ein paar Sachen durchgelesen. Eine Wahnsinnsgeschichte, diese Frau, wirklich so eine Powerfrau, könnte man auch sagen, die sehr viel für andere Menschen gemacht hat, obwohl das gar nicht so üblich war in den Kreisen, in denen sie sich bewegt hat, ne? Aber vielleicht du kannst auf jeden Fall ein bisschen mehr über die Molly Brown erzählen. Fang doch einfach mal an.
Ja, weil gut, Molly Brown, ich glaube, die hat nie verleugnet, dass sie aus sehr, sehr armen Verhältnissen gekommen ist. Die hat also diese Bodenhaftung, die hat sie nie verloren. Weil die kam wirklich aus sehr, sehr armen Verhältnissen, hatte auch keine sonderlich gute Schulbildung und so weiter. Und hat sich dann noch um die Kinder ihres, ich glaube, das war der Bruder verstorben oder das war die Schwester, ich weiß nicht mehr, um die hat sie sich noch mitgekümmert. Und dann hat sie ihren Mann kennengelernt. Es war anfangs wirklich die große Liebe. Die waren beide bettelarm. Und da gab es ja damals in Amerika diesen Goldrausch. Also die haben halt wirklich nach Gold geschürft. Und irgendwann ist ihr Mann wirklich auf eine Goldader und eine Goldmine gestoßen. Und die waren beide über Nacht steinreich. Wirklich steinreich. Sie hatte es am Anfang etwas schwer, eben aufgrund ihrer Herkunft in dieser feinen Gesellschaft. Weil sie wurde ja am Anfang immer so wie eine Außenseiterin. Das sieht man ja auch im Cameron-Film, ja auch so schön Mutter, neureich, wenn da die Nase gerümpft wird. Das hat sie aber gar nicht so gestört, weil sie war, glaube ich, anscheinend von ihrem Wesen her ja so einnehmend eigentlich auch, dass sie da, irgendwann hat sie auch dann diese feine Gesellschaft in Denver, die kam ja dann, war ja in Denver, dann auch für sich eingenommen, weil das eben eine unheimlich patente Persönlichkeit gewesen sein muss. Leider ging die Ehe in die Brüche, weil ihr Mann so ziemliches Alkoholproblem hatte. Die haben sich dann getrennt, haben sich aber nicht scheiden lassen. Und gut, sie hat natürlich dann ordentlich von dem Geld, was sie dann beide erwirtschaftet hatten, konnte dann ja auch auf Reisen gehen. Hat dann erstmal angefangen, ja, sich weiterzubilden, ihre nicht vorhandene Schulbildung erstmal aufzuforsten, also dass sie vernünftige Bildung dann hat, weil die war wohl unheimlich bildungshungrig, konnte sie als Kind ja nicht befriedigen, weil sie eben so arm war und eben sich um dann um die Kinder ihrer verstorbenen Schwester oder ich weiß nicht, oder Bruder, wie gesagt, weiß ich nicht mehr, wer, was von beiden das war, zu kümmern, da hatte sie eben keine Zeit, um sich dann fortzubilden. Und als sie dann das Geld hatte, hat sie das dann auch getan, hat auch studiert und all sowas. Also die war verdammte patente Persönlichkeit. Und eben an Bord der Titanic, als dann das Schiff sank, sie war ja alleine an Bord. Sie ist ja auch in Ägypten gewesen. Da hat sie ja die Estos getroffen. Die waren vorher schon miteinander befreundet, weil der Estor muss auch gesagt haben, muss wohl sehr angetan von ihr gewesen sein, weil eben weil sie so ein einnehmendes Wesen hatte. Und die haben sich dann in Ägypten getroffen und Molly Brown musste dann, weil ein Familienmitglied krank wurde, nach Hause fahren. Und das erste verfügbare Schiff, was dann da war, war die Titanic. Dann ist sie da an Bord gegangen und dann hat sie dann den Estor getroffen. Das war dann auch ein großes Wiedersehen. Großes Hallo dann an Bord. Als dann das Schiff gesunken ist, sie war nun mal alleinstehend, musste sich dann auch um keinen sorgen. Sie kam auch relativ schnell in ein Rettungsboot als Frau. Und dann, als das Boot dann im Wasser war, hat sie dann auch gemerkt, hier sind ja kaum Männer, die das irgendwie mal rudern könnten oder überhaupt mal befehligen könnten. Dann war da nur der Robert Hitchens im Rettungsboot. Das war derjenige, der da am Ruder stand, als die Titanic in den Eisberg gerammt hat. Und der war so ziemlich kopflos und der wollte partout nicht zurück zum Schiff, als dann das Schiff gesunken ist, um die Leute aus dem Wasser zu holen. Die hat nur gesagt, wir müssen jetzt zurückrudern. Und er wollte partout nicht. Und dann hat sie dann gesagt, ja, das geht so, wir müssen da zurück. Aber sie konnte sich gegen ihn nicht durchsetzen. Wie gesagt, es waren auch so kaum Männer im Boot, die haben, wenn dann welche waren, die haben sich dann so zusammengeduckt, haben sich nicht getraut, gegen den Hitchens aufzubegehren, die Molly Brown schon. Aber sie konnte sich da nicht durchsetzen. Aber sie hat dann wenigstens geguckt, dass ja, die Frauen im Boot anfangen zu rudern, damit sie dann auch vom Schiff dann auch da wegkamen. Dann kam noch diese Anekdote, ja, da waren noch einige Heizer im Boot oder auch hier, ich glaube, der Ausguck war, glaube ich, auch noch im Boot. Also es waren eben noch Männer dann da und die konnten nicht rudern. Die wussten überhaupt nicht, wie das geht. Und Molly Brown musste dann den Männern noch zeigen, wie man rudert. Muss der Hammer gewesen sein, absolut. Dann an Bord der Carpathia, als sie dann gerettet worden sind, das Erste, was sie macht, hat sie sich dann Sorgen gemacht, eben weil sie ja selber auch mal arm war, was passiert mit den Witwen aus der dritten Klasse? Die haben alle ihren Ernährer verloren, alle ihre Männer verloren. Die werden kein Geld haben, um überhaupt irgendwie weiterzumachen. Und dann hat sie dann an Bord der Carpathia noch eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Und dann so die ganzen reichen Damen, die sie da kannte und die man ja, die den auch überlebt hatten, ja, dazu aufgefordert, dann mal zu spenden. Die hat dann richtig eine Liste gemacht, die wurde dann ausgehängt und dann stand auf der Liste der und der Name, dann konntest du sagen, ja, der hat gespendet, also die hat gespendet, die hat gespendet, also kannst du ja auch, du hast ja genug Geld. Ja, und so kann dann wirklich, dann wird dann ein Fonds aufgelegt, ja, für die Frauen aus der dritten Klasse, damit die nicht vollkommen hinten überfiel, weil hinter kam das ja auch so bei den Entschädigungszahlungen, gerade die dritte Klasse, die hat da kaum was bekommen. Die waren dann ja wirklich völlig pleite. Dann noch der Ernährer verloren, das bisschen Geld, was sie hatten, ist dann auch mit dem Schiff untergegangen. Die hatten ja nur noch das, was sie am Körper trugen, mehr ja nicht mehr. Und dann eben, Molly Brown hat dann wirklich dafür gesorgt, dass die dann zumindest mal finanziell wenigstens ein bisschen abgesichert worden sind.
Extrem spannende Geschichte. Molly Brown, den Namen Molly hat sie ja damals nicht gehabt. Das war ja auch,
Richtig.
wie hieß sie wirklich?
Margaret.
Margaret hieß sie. Und den Namen
Margaret
Molly hat
Brown.
sie viel später, aber ich glaube nach ihrem Tod sogar, glaube ich, erst bekommen, ne?
Richtig. Und deswegen, also in der Familie wundert man sich immer, warum die überall Molly genannt wird, also in den ganzen Publikationen und so weiter, weil die eigentlich Molly diesen Namen eigentlich, ich glaub, innerhalb der Familie wurde sie mal ab und zu so genannt, aber eigentlich außerhalb der Familie immer nur Margaret Brown. Also Molly Brown, das drang gar nicht nach außen. Wie die da überhaupt drauf gekommen sind, auch jetzt hier dann Molly Brown zu nennen. Kam ja dann auch noch dieses Broadway-Musical, die unsinkbare Molly Brown, oder auch ein Kinofilm, der dann so hieß. Das kam ja dadurch zustande, weil als sie dann in New York angekommen sind, hat sie dann einen Reporter interviewt Und dann gesagt, ja, sie haben ja überlebt und so weiter. Also, dann hat sie dann zu einem Reporter so sinngemäß gesagt, ja, ich bin auch unsinkbar. Und deswegen war die dann die unsinkbare Molly Brown. So kam da dieser Name zustande.
Es hätte alles für die Dame auch viel anders kommen können. Ich habe gelesen, dass ihre Eltern gar nicht einverstanden waren mit dem Mann, den sie geheiratet hat. Sie hat den, es waren, das war ja früher auch nicht immer üblich, dass man aus Liebe geheiratet hat. Man hat eigentlich geheiratet, die Damen haben sich jemanden gesucht, der Kohle hat. So kann man sagen. Ne? Also die Eltern waren schon darauf bedacht, dass die Töchter sich einen Kerl geangelt haben, der Ansehen hatte und Geld hatte. So war es auch bei Molly Brown. Die Eltern haben sich immer für sie jemanden gewünscht, der ein bisschen Geld hat, der ja was ist ja, irgendwie oben in der oberen Riege mitmischt sozusagen. Und dann
Ja,
hat sie
eben weil sie auch arm waren, ne? Weil
weil
die
sie arm
Familie
war.
eben auch arm waren, ja.
Und sie wollte eben diesen Mann heiraten, aber absolut aus Liebe. Das war eine Heirat aus Liebe, ne? Und das ist ja wirklich eine Wahnsinnsgeschichte. Dann sind die reich geworden über Nacht sozusagen und also dann doch geklappt. Also ich finde die Geschichte der Molly Brown wirklich faszinierend. Wie du gesagt hast, gab dann auch ein Broadway-Musical und Filme über sie. Das sieht man mal, was für einen Impact die Dame hinterlassen hat in der
Ja,
Geschichte.
die hatte wirklich Feuer, ja. Im positiven Sinne, absolut. Also das ist so eine, ich glaube, auch eine der beliebtesten Titanic-Passagiere überhaupt eigentlich. Also Molly Brown. Da kann sich auch jemand, der sich nicht so mit der Titanic beschäftigt, also den Namen, den kennt, glaube ich, jeder.
Du hast ja gerade gesagt, die hieß ja gar nicht Molly, den Namen hat sie nach ihrem Tod bekommen, aber Molly Brown kennt jeder, ne? Den richtigen Namen gar nicht so. Ich hab dich ja eben gefragt, wie sie richtig hieß, ich habe es auch schon wieder vergessen gehabt, aber Molly Brown bleibt auf jeden Fall im Kopf. Sehr interessant. War auf jeden Fall wieder absolut spannend heute, hat mir wirklich wieder wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen und ich sag's immer wieder, ich bin immer wieder fasziniert, wie viele Geschichten man doch noch auf den Tisch packen kann. Das mit den Tennisspielern habe ich noch nie gehört vorher. Und auch die Familie Allison, das war mir alles neu. Tragische Geschichte, die Familie Allison. Dennoch absolut spannend. Geschichten wie diese gibt es auf jeden Fall noch sehr viele. Und vermutlich werden wir in der Zukunft auch noch ein paar davon ausgraben. Da bin ich mir sicher.
Definitiv.
Gut, dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Ich danke dir, Norbert. Das war wirklich, wie gesagt, sehr, sehr nett. Ich danke auch jedem Zuschauer, jeder Zuschauerin, Zuhörer und Zuhörerin, dass ihr wieder eingeschaltet habt und lasst einen netten Kommentar da, Leute, hier bei YouTube und wenn ihr das Ganze auf Spotify, Apple Podcast und Amazon Music, was weiß ich noch, wo das überall ausgestrahlt wird, hört, dann könnt ihr uns auch dort abonnieren, da würden wir uns drüber freuen. So verbleiben wir. Vielen Dank, Leute, und bis zum nächsten Mal.